Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, Phil alias The Hopmeeple und
Bastian alias Fenris Board Games.
Und wir haben einen Gast für unsere Gespielt-Folge heute, nämlich den
Markus von Brett und Pet. Hi.
Wir haben uns mal wieder gedacht, wir machen eine kleine verschmolzene Folge mit Gast. Ja, wir machen ja viele Brett-Talks, aber jetzt mal wieder Zeit für eine Gespielt. Und das letzte Mal hat es euch ja sehr gut gefallen, dass wir da auch bei Gespielt Besuch hatten. Und ja, machen doch gleich mal eine Tradition raus. Ihr wollt es, ihr bekommt's. Markus.
Ja.
Magst du gleich mal sagen, was du gespielt hast und dein erstes Spiel vorstellen?
Aber vorher müssen wir noch sagen, dass der Markus ja schon mal hier war, die unsere Hörer, ne? Deswegen gibt es keine Brettrunde.
Ja, habe ich mir schon gedacht.
Da habe ich natürlich alles zu viel Antizipieren eingefordert, das ist richtig, genau. Und ihr werdet auch ganz bald wieder mal bei uns sein, dann aber komplett Brett und Pad, genau. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr vorgreifen.
Das ja, aber heute so ein bisschen FOMO für die Zuhörer schon mal, ja, genau, aktivieren, richtig, ist ja eine ganz gute Sache. Ne?
Sie kommen wieder.
Sie kommen wieder.
Guess is back.
Ja,
ja, dann mach mal. Soll ich einfach mal starten?
Genau. Ja, gerne.
Ich habe das wunderbare Galactic Cruise dabei. Ich glaube, es ist noch gar nicht auf Deutsch raus, sondern das war der Kickstarter, der irgendwann vor 2-3 Monaten von meinem Kumpel Uwe stolz mitgebracht wurde. Und ja, davon waren wir sehr, sehr begeistert. Ich habe auch schon eine Rezension auf Brett und Pet dazu gemacht. Galactic Cruise, wenn man sich es anschaut und öffnet, sieht's aus wie ein Lacerda. Es spielt sich wie ein Lacerda. Es sieht aus wie ein Lacerda. Es ist aber kein Lacerda. Aber die Grafik ist von Ian O'Toole. Und von daher sind die Assoziationen da schon sehr, sehr nah. Und auch das Thema hat mich sehr, sehr an einige Lacerda-Spiele erinnert. Ja, besonders so ein bisschen an Kanban e.V. Es geht eigentlich darum, der CEO eurer Firma geht in Rente und er möchte einfach sehen, wer von den Wettbewerbern am besten in der Lage ist, seine Firma ins Laufen zu kriegen und am Laufen zu halten. Es geht also um schnöde Siegpunkte und ihr verdient euch die Siegpunkte mit Reisen zu fernen Planeten. Was ganz cool an dem Spiel ist, ihr müsst Raketen bauen, Raketen upgraden, ihr müsst Passagiere aktivieren, die in verschiedenen Planeten oder auf verschiedene Planeten reisen, Familien, Abenteurer oder Leute, die einfach nur relaxen wollen. Und dann könnt ihr ja Raketen in den Orbit schicken. Ja, es ist ein Worker-Placement-Spiel für bis zu 4 Spieler und ja, es macht einfach ultra viel Spaß und spielt sich sehr komplex am Anfang, bis die erste Rakete gestartet ist und dann weiß man eigentlich, wie das Spiel geht.
Vielen Dank. Jetzt habe ich schon wieder FOMO für dieses Spiel. Ich wollte es nämlich die ganze Zeit auch holen, weil die gab es ja auch beim PD-Verlag auf Deutsch vorzubestellen, also in der Kickstarter-Fassung, also mit allen entsprechenden Upgrades, gibt es auch verschiedene Stufen zu unterschiedlichen Preisen. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, Vorbestellung geht auch noch, also das kommt jetzt im August raus.
Genau.
Aber ja, ich hatte immer so ein bisschen Angst, weil es war dann halt, ich meine, ich habe alle Lacerda-Spiele da, jetzt kannst du mich fragen, wie oft ich die spiele. Mein Herz sagt, ich würde sie jeden Tag gerne mindestens einmal spielen. Die Realität sieht anders aus. Braucht man nochmal einen zusätzlichen, so schweren Brocken.
Genau, und da würde ich eben so ein bisschen einhaken. Galactic Cruise hat jetzt nicht so das Typische, was ein Lacerda hat, so diese ganzen kleinen Nebenquests, ne? Oder diese, ja, wenn du das machst, musst du auch noch an das und das und das denken. Das hat Galactic Cruise nicht. Also die Vernetzung dieser einzelnen Mechaniken ist ziemlich cool gemacht, aber von den Regeln, von der Grafik, von der Ikonografie spielt es sich deutlich leichter. Also es sieht im Prinzip aus, aber es ist nicht ganz so schwierig, alles im Blick zu behalten.
Ja, aber aussehen tut es auf jeden Fall wie ein Lassian.
Ja, es hat auch viele coole Sachen. Tool, ne? Also Ressourcen zum Beispiel. Die Ressourcen für deine Rakete ins All zu schießen, sind endlich. Ja, es gibt so einen Ressourcenspeicher. Den kannst du dir leer kaufen. Und derjenige, der dann diesen Ressourcenspeicher wieder füllt, das ist eine Aktion, kriegt mächtige Boni, aber er füllt dann diesen Ressourcenspeicher ja für die anderen Spielenden. Ja, das heißt, er hat selber im ersten Moment gar keinen Zugriff darauf. Also gucke ich mal auf das Playerboard, wie viel Platz hat denn überhaupt jemand anderes für seine Ressourcen? Weil auch die müssen ausgebaut werden. Also es ist sowas ganz Feines, Tableauentwicklung, die Firma entwickeln, du kannst Abteilungen miteinander vernetzen. Der Mechanismus ist cool, wenn einer meiner Arbeiter rausgekickt wird aus dem Slot, es ist ein Worker Placement, wenn jemand anderes den rauskickt, dann kann ich einen Bonus aktivieren. Das finde ich ziemlich cool. In deinem Rückrufzug aktivierst du auch nochmal verschiedene Sachen. Und was ziemlich cool ist, wenn eine Rakete startet, dann fliegt erstmal einer deiner Arbeiter mit. Das heißt, er steht dir nicht mehr zur Verfügung. Ne? Und so kannst du halt sehr, sehr cool auch Dinge triggern. Du kannst über die Planeten, wenn du die Planeten besuchst, kriegst du mächtige Boni, die dann wieder auslösen. Also das ist schon ziemlich fett gemacht.
Damit.
Jetzt will er verkaufen.
Es tut mir echt leid, aber das ist so ein Spiel. Ich liebe ja On Mars. Tatsächlich ist mein Lieblings-Lacerda. Galactic Cruise würde ich kurz dahinter setzen. Also das ist schon ziemlich cool gemacht. Ich habe es, glaube ich, jetzt 5-mal gespielt, einfach um auch eine saubere Rezension schreiben zu können. Was ich ziemlich beeindruckend finde, ist, du kannst deine Rakete auch unterschiedlich stark ausbauen. Also, dass du 2 oder 3 Passagiere mitnehmen kannst oder auch nur einen Passagier mitnehmen kannst. Du kannst auf lange Flüge gehen oder auf kurze Flüge gehen. Und wir hatten Runden gehabt, da hat Marco sich so eine mega fette Rakete gebaut und ist mit dieser fetten Rakete einen ganz langen Zug geflogen. Und die war halt sehr, sehr lange weg, aber sie hat ihm auf diesem Weg unfassbar viele Siegpunkte getriggert. Und eine andere Partie war so, dass Uwe 2 Mini-Raketen hatte und immer sich die kurzen Flüge gesichert hat. Also die Flüge liegen aus, auch die muss ich reservieren, die Routen. Und er hat damit eigentlich so brutalen Stress gemacht, dass alle anderen ihre Engine gar nicht entwickeln konnten, sondern wir waren immer nur gehetzt, diesem blöden Uwe irgendwie hinterherzukommen. Ne? Und so Aspekte mag ich halt total in dem Spiel, dass du sagen kannst, okay, es gibt nicht nur diesen einen Weg, sondern es gibt viele Optionen und sie fühlen sich alle immer unterschiedlich an.
Mega. Das klingt spannend. Das klingt echt spannend. Das wäre definitiv, also ich muss mal gucken, wo ich es mitspielen kann. Das ist ja dann auch wieder so tatsächlich auch vom Preis her, ne? Das ist ja da am Ende des Tages, also das ist schon dann ein Investment, auch je nachdem, was für ein Pledge oder welche Erweiterung man dazu nimmt. Ja, es ist halt, mich macht's an, tatsächlich. Die einzige Frage, die ich da hätte, ja, 139 Rette.
Im Grundspiel,
genau. Und dann kannst du halt mit den ganzen Matten und Pipapo kommst du mal schnell auf 250 oder sowas.
Ja, aber das brauchst du nicht.
Nee, das brauche ich auch nicht. Also das Grundspiel, glaube ich, wäre absolut ausreichend an der Stelle. Ich weiß nicht, wie es mit den Erweiterungen da scheint.
Das Grundspiel, das Gute an dem Grundspiel, an der Box ist, dass sie sogar den Platz für die Erweiterung schon drin hat. Das Spiel kommt mit einem sauberen Inlay. Oder Insert, ich weiß nicht, Olli macht ja immer die Diskussion auf.
Eines in Zahn oder
links. Ja, genau. Genau. Und da, ist Grüße an Olli von der Board Game Theory. Und da ist tatsächlich ja auch schon Platz für die Erweiterungen drin. Ja, du hast einen modularen Aufbau. Das heißt, je nachdem, wie die Abteilungen angeordnet sind, hast du halt auch immer ein anderes Spiel. Es hat eine sehr hohe Wiederspielbarkeit, weil es gibt verschiedene Rundenziele auch oder Firmenziele, die dann das Spielende triggern. Ähnlich wie bei On Mars, wenn die Raumstation sich erweitert und hochfährt und immer mächtiger wird. Und das ist alles sehr, sehr gut gemacht. Vieles, wenn man Lacerda spielt, fühlt sich bekannt und vertraut an. Aber das Spiel hat eine absolut eigenständige Daseinsberechtigung und ist ein ziemlich geiler Titel, der mich sehr überrascht hat.
Ja, mega. Wie ist es denn zu zweit? Ich glaube, das hat so ein, wie bei Weather Machine, wo man auch so einen dritten spielen musste.
Ja, stimmt, bei Weather Machine, ja.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob man den dritten da, ob da ein dritter simuliert wird. Zu zweit ist es halt deutlich kompetitiver. Also mir hat es zu zweit nicht so gut gefallen. Ich würde sagen, die Stärke des Spiels sind 3 bis 4 Spielende, wobei es keinen Unterschied macht, ob jetzt der vierte dabei ist. Also es ist nicht Downtime-lastig. Das Einzige, was ein bisschen dauert in der Abfolge der Aktionen, ist, wenn die Rakete startet. Aber wenn man das einmal drin hat, dann wird das sehr, sehr sauber abgearbeitet. Und ansonsten haben wir, glaube ich, mit dem vierten Spieler 20 Minuten länger gespielt. Also absolut okay. Wir haben das Spiel nachher in 90 bis 100 Minuten gespielt.
Das wäre ja schon fast ein Civolution.
Ja, wir sind aber auch schnelle Spieler. Ne? Also ja. Da ist keiner dabei, der jetzt ewig grübelt und 1000 Züge denkt. Das Gute bei dem Spiel ist halt auch, dass man wirklich auch 2-3 Züge im Voraus planen muss, damit halt auch was passiert. Ne? Du kannst nicht einfach sagen, oh, ich gucke jetzt hier, was da ist. Nee, ich mache jetzt das. Das funktioniert halt einfach nicht.
Hast du da auch Kettenzüge, die du dann da triggerst? Oder ist es wirklich...
Nee, Kettenzüge nee. Hast du eher weniger. Du setzt einen Arbeiter ein und darfst dann 2 Aktionen machen, okay. Je nachdem, welche Fabriken angrenzend sind. Wenn eine Aktion zum Beispiel dann ist, die Rakete starten, dann triggerst du natürlich die Rakete. Ja, das ist so ein kleiner Countdown, bis sie startet. Und wenn dann eine Rakete im Orbit ist, dann hast du, wenn du am Zug bist, noch so einen Raketenzug und setzt die dann im Prinzip einen Flug weiter. Sie fliegt dann den nächsten Planeten an. Das ist aber alles nicht tragisch. Das sind keine kaskadenartigen Züge, wo man sagt, und jetzt mache ich noch das und das und das und der andere geht sich eine Pizza machen. Ne?
Also mit Teig, ne? Selbstgemacht.
Natürlich.
Der natürlich noch einen Tag stehen muss.
Genau.
Was ja, halt bei dem Spiel klasse. Die Runde ging halt ein bisschen länger.
Ich habe Civolution jetzt mit einem Kumpel gespielt. Er hat zum ersten Mal gespielt. Wir haben für seine Erstpartie, und ist jetzt auch ein schneller Spieler, tatsächlich auch knapp die 90 Minuten nur gebraucht. Also das ging unheimlich schnell. Ja, ich glaube, mittlerweile kann ich das Spiel auch relativ schnell erklären. Ich brauche keine Stunde mehr.
Nee, also ich rühme mich ja damit, Civolution, wenn es aufgebaut ist, in unter 30 Minuten zu erklären.
Ja. Hat geklappt. Possible. Ja. Kann ich bestätigen.
Ja, du kannst bei dem Spiel ja nicht alle Synergien und alle Zusammenhänge erklären, aber du kannst sehr, sehr gut diese Mechaniken, das Prinzip dahinter erklären. Ne? Und dann kannst du ja Civolution, kannst du ja ratzifatzi spielen. Also ich weiß gar nicht,
warum da... Also wenn jeder weiß, wo man da hingreifen muss,
ja.
Geht das extrem schnell.
Ähnlich wie bei Galactic Cruise.
Um den
wieder zurückzukommen. Dann kommt natürlich jetzt gleich die Frage, eine BGG-Wertung, welche würdest du denn da geben?
Ich weiß gar nicht, was ich bei mir in der Rezension gegeben habe, aber auf jeden Fall eine 9. Also mindestens 9.
Krass.
Weil das ist so ein Spiel, das kannst du auch immer im Regal stehen haben und du holst es in einem halben Jahr raus, guckst dir noch mal kurz die Anleitung, den Aufbau an und dann weißt du, bist du direkt wieder drin. Ne? Mhm. Und du hast halt nicht wie zum Beispiel bei On Mars, wo du halt so Kleinigkeiten vergisst, ne? Und nochmal nachgucken musst, okay, sammelt der Rover jetzt alles ein, wenn er drüber fährt oder nur da, wo er landet und solche Dinge. Oder noch schlimmer finde ich ja bei Lisboa diese ganzen 1000 Zusatzregeln. Ja. Ja, das hat das Spiel gar nicht. Du musst dir die Rakete nochmal angucken, die Starts angucken. Und ich hatte halt immer das Gefühl, dass du so in der Mitte des Spiels schon so leicht feuchte Hände bekommen hast, weil du gesehen hast, das Spiel neigt sich jetzt dem Ende, du willst aber noch so viel machen und überlegst, welche Züge und sowas mag ich total gern.
Wenn du den Spannungsbogen da hast und du kommst dann so quasi in diese Kribbeligkeit rein, mega gut.
Ja.
Nee, cool. Dafür, dass es ein Erstlingswerk ist, ne?
Das kommt noch dazu,
das ist,
ne?
Chapeau, wenn das wirklich dann so durchzieht.
Hm. Genau. Klingt cool.
Die Designer sind TK King, Dennis Northcott und Colton Thompson. Da hoffen wir, dass die auch noch weiterhin interessante Spiele machen.
Ja, ich habe gerade bei mir auf dem Blog in der Rezension geschaut. Tatsächlich hatte ich eine 9 gegeben. Ne? Ja,
passiv.
Sehr cool. Rausgekommen bei Kingson Key Games. Artist ist Ian O'Toole. 1-4 Spieler, 90-150 Minuten, ab 14 Jahre und Gewichtung ist in 3,9. Das ist ja fast schon ein Kennerspiel.
Ja, würde ich sagen.
so ein leichtes Spiel so.
Ja, ganz schnell so. Man nebenbei. Ja, für manche ist das wahrscheinlich sogar so.
Also wenn wir wieder auf Civilization zurückkommen dürfen, da kannst du mich aktuell jederzeit wecken. Und das spiele ich auch gern abends nach einem langen Tag Arbeit. Das wäre für mich tatsächlich Entspannung.
Ja, also das muss man halt wirklich sagen. Ne? Bei Galactic Cruise ist es so, dass du musst halt Passagiere für deine Flüge werben. Ja, und dafür brauchst du Werbung. Und ich hatte in einer Runde, hatte ich nicht genug Werbung gehabt für diese Passagiere auf meinen Flug zu buchen und hatte es dann vergessen, die billigen Gäste zu buchen. Ja, oder hab gedacht, oh komm, kannst noch eine andere Runde was anderes machen und buchst die erst im nächsten Flug. Das haben meine Kumpels gesehen und haben mir das weggenommen. Da war ich wirklich 2-3 Runden im Arsch, ja. Mhm. Aber ich habe dann auch verloren, aber das ist halt thematisch. Es geht ja darum, welche Firma kriegt die besten oder welcher Abteilungsleiter kriegt die besten Flüge geplant, ne? Und wenn die anderen dir dann eben Dinge wegschnappen, und gerade diese Passagiere sind rar gesät, ne? Also die sind manchmal teuer und es ist gar nicht so einfach, die auf dein Schiff zu bekommen. Und dann musst du die Route auswählen und da muss schon vieles passen. Und da musst du halt schon eher expertig unterwegs sein, um das 2, 3, 4 Züge im Voraus zu planen. Mhm. Aber dieses Expertige fühlt sich halt trotzdem leicht an. Mhm.
Ja gut, Expertenspiele haben ja sehr oft das Problem, dass du halt ganz viel klein, weil das ja da wieder, ne, so klein Details hast. Und wenn die weggestreamlined sind, dann ja, brauchst halt einmal die Regelkunde und dann kannst du eigentlich relativ schnell durchziehen, ja. Nee, cool, perfekt.
Ja.
Vielen Dank für die FOMO.
Gerne. Ich bin gespannt, was ihr irgendwann mal berichtet, wenn ihr es gespielt habt. Oder die Einladung steht natürlich auch in Trier. Es steht hier bei mir rum, kommt gerne vorbei und wir machen eine Runde.
Ja, oder du bringst es mit.
Oder ich bringe es mit. Sehr gerne.
Dann kann ich es auch mal testen.
Haben wir schon 2 Titel, Civilization und Galactic Cruise.
Ja, das wird ja ein entspannter Tag. Nee, ich freue mich.
Da kann ich euch vielleicht nachher mal noch einen kleinen Sidekick. Als ich das erste Mal Christian in Hamburg besucht habe, war das ja so, wir haben uns ja nur über den Blog kennengelernt, ne? Und dann bin ich ja bei ihm eingestiegen Und irgendwann machst du natürlich so ein First Date aus, so ein Meet and Greet, lernst dich kennen. Und da waren wir in Hamburg und ich war ja relativ neu in der Brettspielszene. Ich habe ja noch nicht so viel kennengelernt und habe auch noch nicht so die ganzen Klopper gespielt. Und dann hat Christian für mich einen ersten Abend geplant oder einen ersten Tag mit seinen Freunden und mit ihm. Und er hat mir beigebracht, das erste Spiel war samstags Cloud Spire, samstags vormittags. Mhm. Dann kamen seine Freunde, dann haben wir samstags mittags Cthulhu Wars gespielt. Und als Absacker gab es dann Dominant Species.
Ja, hallo. Schön. Ja,
schön. Also da war mein Kopf kurz am Explodieren.
Einmal schön durchgenudelt.
Aber wirklich.
Aber wirklich.
Sehr ja, schön. Dann komme ich jetzt zu meinem genau. Klopper.
Trommelwirbel.
Warum lachen die alle? Hallo?
Wir wissen ja schon, was du auf der Liste hast. Also hau mal raus.
Ja, das ist das eins der schwersten Spiele von Game Factory. Nein. Und zwar Cut It. Ein ganz kleines, seichtes Spiel. Ich habe eher die kleineren Spiele. Ich muss das ja ein bisschen hier ausgleichen, im Gegensatz zu den anderen. Und ja, Cut It ist einfach ein ja, Schnipselspiel. Sozusagen, wir schneiden unseren Block kaputt. Wir haben ein 10x10 Raster, also Feld aus verschiedenen farbigen Quadraten. Und hier müssen wir dann je nachdem über 10 Runden immer mindestens 5 Quadrate mit maximal 2 Schnitten entfernen. Das ist, ja, Markus schüttelt schon den Kopf.
Dieser Spannungsbogen gerade, also da ist, ich
es ist halt ein sehr, doch eher seichteres Spiel. Aber es ist schon knifflig in der Hinsicht, fand ich. Wir haben es in mehreren Runden schon gespielt. Und der Twist dabei ist, wir müssen auch Würfel am Anfang würfeln. Manche Farben, wenn zum Beispiel eine Würfelseite leer ist, dürfen wir diese Farbe gar nicht nutzen. Also die darf da nicht drin sein, die bringt nämlich dann gar keine Punkte. Also die kann schon drin sein, bringt nur keine Punkte. Dann gibt es ein Fragezeichen, das gibt dann an, zählen einfach alle als Punkte dieser Farbe. Oder halt je nachdem, wie viel erwürfelt wurde. Ne, muss da halt so viele Quadrate mindestens drin haben, sonst gibt es keine Punkte. So, das ist halt so dieser erste Twist, weil wir zerschnipseln dieses Quadrat ja die ganze, also diesen Block die ganze Zeit und ganz am Ende und es gibt Schnittpunkte. An diesen Schnittpunkten, diese werden jetzt dann in der zweiten Phase nämlich relevant, weil nach den 10 Runden, wo wir diese zerschnitten haben, müssen wir sie wieder zusammenpuzzeln und das auf Zeit. Das heißt, wir müssen dann unsere, wird die Sanduhr umgedreht und wir müssen an diesen Schnittpunkten alles wieder zusammenpuzzeln. Und das ist sehr hektisch. Und wer das als erstes schafft, darf dann das erste Plättchen in der Mitte nehmen. Wer das nicht schafft, bekommt alles als Minuspunkte, was er nicht anpuzzeln konnte. Und ja, das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Es ist relativ leicht erklärt, was ganz so lustig war. Es sind auch Scheren dabei. Aber da muss ich leider sagen, vom Material her, naja, eher so. Ne? Dann nimmst du lieber deine eigenen Scheren, würde ich sagen. Aber im Grunde genommen fand ich halt den Clou trotzdem ganz lustig, weil die Scheren dann dabei waren. Also es kommt schon einiges Material mit. Ist halt wirklich ein ganz seichtes Spiel und eher wahrscheinlich jetzt nichts für Markus.
Lass mich kurz überlegen, nein.
Siehst du, dachte ich mir. Aber in der Familie, bei uns kommt es halt an. Ne? Also meine Kids sind ja jetzt auch noch nicht so groß. Ich finde es cool.
Wie wir, also ich habe gerade auch geschaut, es ist ab 10 Jahren, also mhm. ist es tatsächlich etwas, wo du sagst, das ist eher ab 10 Jahren, weil du so ein bisschen taktischer das Ganze.
Ja, weil es halt auch natürlich am Ende hektisch wird, ne, wenn du dann da versuchst, in Schnelligkeit das wieder alles zusammenzupuzzeln.
Okay,
dann
ist es eher der Aspekt, genau. Man möchte nicht, dass die Kinder sich in den Finger schneiden.
Genau, und du kannst ja Boni bekommen, zum Beispiel, wenn du es mit einem Schnitt schaffst, 5 Quadrate oder so zu entfernen oder mehr Felder. Dann bekommst du halt, kannst du das erste Feld von dieser Reihe umkringeln und bekommst das später, diese Punkte, die da umkringelt wurden, halt unten als Bonus, so nochmal am Ende dazu. Das ist halt so das. Wenn du es nämlich nicht schaffst, du musst halt dann auch ein bisschen einplanen, ne? Dieses 10x10 Feld, dass am Ende halt auch mindestens noch 5 überbleiben. Wenn dir da keine Felder mehr überbleiben oder du hast nur noch 2, dann kriegst du halt minus 5 Punkte, ne? Dann wieder drauf und kriegst für die Runde gar keinen Punkt. Das ist halt dann schon ein bisschen blöd gelaufen. Dann musst du sozusagen, und du musst aufbauend machen. Das heißt, die Punkte, umso mehr sie sich steigern, ne, von Runde zu Runde. Wenn du am Anfang einen hast, dann zwei, fünf, ne, sechs, dann bekommst du halt auch wieder Bonuspunkte. Fängst du wieder von vorne an, kriegst halt für diese Runde keinen Bonus und stagniert halt. Ja, deswegen würde ich schon sagen, dass es ab 10 ist. Ja, das ist definitiv jetzt noch nichts für
8-Jährige und so, also kein
Fall. Ja, genau. Da musst du schon sehr, das ist schon knifflig in der Hinsicht. Okay.
Wobei es sich tatsächlich, ich bin ja immer auch auf der Suche nach Brettspielen, die ich mit in die Schule nehmen kann. Ne? Ich habe ja Berufsvorbereitungsjahr bei mir in der Schule. Da sind ja sehr viele Schüler aus bildungsfernen im Prinzip Familien drin. Und da ist der Zugang über Spiele sehr, sehr cool, aber auch schwierig zu gestalten. Ne? Und da sind so kleine Dinger da, wie sowas, definitiv sehr gern gesehen. Und die funktionieren dann auch, ja. Oder ja.
Ich glaube, sowas wäre dann sogar sowas, ne?
Ja.
Koordination dann mit dem Schnipseln. Also das ist super schnell erklärt, ne? Also du kommst auch schnell rein. Ne? Das hast du ja jetzt gehört, war ja jetzt nicht viel.
Ja, cool.
Aus dem Grund. Nö, wie gesagt, uns hat es gefallen, deswegen ich gebe dem Ganzen eine 7,5.
Ja, für dieses schnittige Thema.
Für dieses schnittige Thema. Ja, da bin ich sogar schon durch, weil ich habe, ne, wie gesagt, ich mache jetzt hier die kleineren Spiele. Dann darfst du, Phil.
Gut, dann mache ich mit einem Spiel weiter, was wir schon hier mal besprochen haben mit dem Johannes von Board Game Circus. Ich habe es jetzt noch und nöcher gespielt und habe nun mein Final Verdict, wie man so schön sagt. Und zwar möchte ich noch mal sprechen über Deep Regrets. Also noch als kurzen Recap. Es ist ein Spiel, wo wir Fischer sind und dann eben von Montag bis Samstag, eben fischen gehen. Dann haben wir die Möglichkeit, entweder im Hafen zu bleiben oder eben raus auf See zu gehen. Und was wir da fischen, kann normal sein, normale Fische, oder man verfällt immer weiter den Wahnsinn und möchte noch in weiteren Untiefen fischen und zieht da so manches Ungeheuer aus dem Meer, was man auch verzehren kann, um noch verrückter zu werden, um noch größere Regrets, also Reue, Karten zu bekommen und immer wahnsinniger entsprechend zu werden. Es ist im Grunde am Ende des Tages nichts anderes als, ja, sagen wir mal, Kartensammelspiel. Karten dann entsprechend rausfischen, verzehren oder verkaufen oder ausstellen für Punkte am Ende des Tages. Und es hat ein paar verschiedene schöne, sagen wir mal, Twists. Sachen, die es halt echt schön macht. Einfach Material, muss man einmal sagen. Das ist echt cool. Du hast hier Würfel. Jeder würfelt auch am Anfang entsprechend seine Würfel. Das sind so kleine Bojen. Ja, das sieht schon mal sehr schick aus. Ganz viele Holzelemente entsprechend auch drin. Und dann hast du auch nochmal so ein paar Zusatzelemente, wie zum Beispiel eine Münze. Es gibt Karten, die dir sagt, wirf eine Münze. Und wenn sie halt den Kopfseite hat, dann passiert das. Wenn sie die Flossenseite hat, dann passiert das andere entsprechend. Also viel Glück, Augenzwinkern drin. Augenzwinkern möchte ich auch nochmal ganz kurz reinsetzen. Also das mit den Reuekarten ist echt ganz lustig. Also da haben sie ganz viel verschiedene Texte drauf. Ich glaube, die sollten auch alle individuell sein. Und man könnte, wenn man das möchte, wird auch im Regelheft auch so gesagt, am Ende des Spiels auch nochmal eine Geschichte aus seinen Reuekarten irgendwie zusammenzimmern. Das kann man auch durchaus machen, hatten wir auch bei dem einen oder anderen feuchtfröhlicheren Spieleabend gemacht. Da hatten wir dann doch ziemlich gedacht. Genau, so. Weiterer Mega-Pluspunkt ist natürlich auch die Illustration. Also die Karten sehen echt richtig, richtig cool aus. Sei es jetzt die normalen Fischkarten, sei es diese Ungeheuerkarten. Das ist schon ziemlich cool.
Ja finde ich auch. Also die sind ja Wahnsinn, ne? Also
die sind richtig
cool. Das ist mal ein richtig anderer Stil, wo du sagst, ich habe das Gefühl, das habe ich noch nie gesehen. Greift Cthulhu, finde ich, ultra cool auf irgendwie. Ja. Und also grafisch ist das Spiel der Hammer.
absolut. Und das hat mich bei diesem Spiel auch sehr stark dazu gebracht, dass ich zwei Herzen habe, für das dieses Spiel schlägt oder auch nicht schlägt. Denn wenn man das Spiel wirklich rein als etwas Lustiges sehen möchte, als etwas Thematisches, macht das saumäßig Bock. Weil, ich meine, da ist so viel Glücksmoment drin. Du würfelst Würfel.
Ja, genau.
Du ziehst Karten. Bei bestimmten Karten sagen sie dir auch noch, hier, komm, wirf die Münze und dann passiert entsprechend was. Also da kannst du auch nichts von negieren, ja, nichts verändern. Das nimmst du dann einfach. Es gibt zwar Karten und Zubehör, die dir helfen, das weiß ich, dass du immer, weil die Fische, also Karten zu kaufen, brauchst du quasi deine Würfel auf. Und dann gibt es halt Karten, die es dir erlauben, dass die Kosten um zwei reduziert werden. Oder dass du tatsächlich Wechselgeld rauskriegst. Also du darfst deinen Würfel dann von, wenn es zwei kostet und du hast einen Dreierwürfel, darfst du halt dir noch eine Eins hinlegen, ansonsten wäre er weg. Das sind ganz viele so verschiedene Geschichten, die dann noch ein bisschen was verändern, aber ja, entweder hast du das oder du hast es nicht. Das ist so ein bisschen die Problematik an der Stelle. Wenn man es akzeptiert, ist es doch ganz lustig.
Jetzt kommt's weiter.
Ja?
Ja, ich wollte dich gerade fragen, die zweite Seite der Medaille.
Die zweite Seite der Medaille ist, es ist, und ich bin ja ein Eurogamer, ja, ich mag schön gut gemachte Spiele, die hintereinander einhaken und wo einfach die Mechanik irgendwie auch passt. Und da hört es bei dem Spiel relativ schnell auf. Erstes großes Manko, wie ich finde, ich habe das Spiel nach dem ersten Spiel fast komplett durchgesehen, spätestens beim zweiten war es durch. Ich habe alles gesehen, ich habe alle Karten gesehen, ich habe alles so durchgeführt, was geht. Und insbesondere, wenn du es zu viert spielst, und du könntest sogar bis zu fünf Personen spielen, das ist zu lang für das, was es ist. Viel zu lang. Du kannst zwar in den Regeln sagen, du startest dann nicht am Montag, du kannst auch am Dienstag starten, dann sind es nur 20 Minuten pro Person. Jein. Wenn du Leute am Tisch hast, die sehr, sehr gut Karten hin und her schieben können, ja, also einfach runter, dieses Ganze runterrocken, dann dauert das unheimlich lang. Also es ist dann nicht mal etwas, was du dann schnell spielst. Zu zweit wunderbar, zu viert, fünft tatsächlich eher sowas, wo ich tatsächlich sofort sagen würde, no way, machen wir nicht. Dann habe ich noch nicht herausgefunden, und ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt, was heißt nicht rausgefunden? Ich sehe keinen Sinn darin, nicht dem Wahnsinn zu verfallen. Heißt nämlich, du hast ja so eine Leiste. Du trägst tatsächlich, wie viele Reuekarten du hast. Je mehr Reuekarten du hast, desto wahnsinniger wirst du. Es gibt einen Vorteil bei wahnsinnig werden. Je wahnsinniger du bist, desto mehr Würfel darfst du nutzen. Mhm. Also wenn jemand da bleibt und sagt, ich bleib normal, ich möchte nicht wahnsinnig werden, der darf dann immer bleibt bei seinem Würfellimit von 4. Bin ich vollkommen wahnsinnig, habe ich ein Würfellimit von 8. Und das ist dann halt, weißt du, wenn dann jemand einfach anfängt zu kaufen etc., ist das dann halt, ich finde, unbalanced. Und ja, dann gibt es die ein oder andere Aktion noch, die meines Erachtens gar nicht so großen Sinn macht. Bestes Beispiel, also wenn du zum Hafen gehst, kannst du dir neues Equipment kaufen. Die Frage ist, warum du das machen möchtest. Du kriegst am Anfang, mischt man dieses Deck und dann verteilt man das entsprechend. Also die Angelrute und die Trommel quasi.
Spule.
Die Spule, danke. Und wenn du da schon gleich einmal Glück gehabt hast mit zwei Karten, die gut sind, dann wirst du diese Aktionen, kauf dir neue Spule, kauf dir neue Rute, niemals machen, weil die verbrauchen sich einfach nicht. Ja. Und das ist dann halt etwas, was, weißt du, da gibt es halt einer, der rennt dir entsprechend weg, war ich jetzt ein paar Mal auch schon, und wird einfach nur noch wahnsinniger. Die einzige Strafe, die du hast, ist, du musst quasi deinen wertvollsten Fisch, den du ausgestellt hast, da sind entsprechend Multiplikatoren dran, wegwerfen. Den musst du abgeben, den darfst du nicht werten. Alles andere ist dann entsprechend gewertet und da hatte ich bis dato noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, einfach wahnsinnig zu sein. Aber hat es irgendjemand von euch gespielt?
Nein.
Nein, ich habe es noch nicht gespielt, aber Christian hat es gespielt und ich habe gefühlt die letzten 2 Wochen 90 Minuten mit Christian über Deep Regrets gesprochen. Also von daher habe ich eine sehr, sehr umfassende Meinung von ihm und einen tiefen Einblick in das Spiel. Und ich war gerade verwundert, dass ich gesagt habe, Moment, ist das Phil oder ist das Christian? Weil Christian hat exakt genau das Gleiche gesagt. Er hat mich nach der Erstpartie angerufen und das passiert in der Regel nur, wenn ein Spiel unfassbar gut oder unfassbar scheiße ist. Und die Erstpartie muss bei ihm wohl über 3 Stunden gedauert haben. Und für so ein Luck-Game hat er gesagt, ey, hör zu, wenn das eine halbe Stunde wäre, alles cool, als Absacker, Fun, Spaß am Tisch, alles gar kein Thema, aber Downtime ohne Ende. Ja, hat ihm überhaupt nicht gebockt, aber er wollte und musste es rezensieren. Also ist ja so unser Credo, ja, 4, 5 Partien sollte es dann schon haben. Es hat sich dann ein bisschen verändert, ein bisschen positiver, weil sich auch die Einstellung der Mitspieler so ein bisschen geändert hat, die es dann auch flockig gespielt haben. Aber diese 2 Herzen kann ich da sehr, sehr gut nachvollziehen, weil Grafik und alles ziemlich cool ist, Lachmomente, Fun, aber das, was du gesagt hast, ne, es kann ja sogar noch weitergehen. Du gehst auf den Markt, um dir irgend besseres Equipment zu kaufen und dann ziehst du schlechteres Equipment wie das, was du auf der Hand hast. Genau. Ne? Also das sind wirklich Dinge, ich habe gar nichts gegen Glücksfaktor in Spielen, Events oder sowas, die das Spiel upside down machen, gar kein Thema, aber wenn alles irgendwie beliebig ist, ne, oder du den besten Fisch schon in Zone 1 ziehen kannst, warum sollst du dann raus aufs offene Meer fahren? Ne? Also das sind halt viele Fragen bei dem Spiel und wenn du in die Community reinguckst, dann gibt es ja genau diese 2 Lager. Ne? Genau. Also ja, es ist halt schwierig, weil man will es eigentlich mögen, allein wegen der Grafik, ne?
Ja, und das ist so ein bisschen mein Problem, was ich damit jetzt mittlerweile habe. Also ich will es einfach mögen, weil das Thema mich irgendwie hookt. Ja, ha, hookt. Das ist halt cool, ja. Es sieht cool aus, Cthulhu-Style, man wird wahnsinnig, etc. Ich hoffe so ein bisschen auf die Erweiterung, die dann jetzt auch irgendwann auch auf Kickstarter kommen soll, wo einfach auch mehr Content reinkommt. Weil es kann einfach nicht sein, dass du nach 1 oder 2 Partien schon alle Karten gesehen hast. Das ist halt echt schade. Ja? Ja. Weil die Karten, muss man wissen, also diese Meereskarten, das Set, was du da hast, was vom Grundspiel her schon so reingeliefert worden ist, die benutzt du alle. Das sind nicht irgendwie, mach die Hälfte davon weg, sondern du nutzt tatsächlich alle. Also du wirst diese Karten früher oder später alle gesehen haben. Und das finde ich ein bisschen schade, weil dann trägt das ganze Thema nicht mehr. Mein anderes Herz, also da, vom Thematischen gebe ich dem Ding eine absolute 7. Kann man machen, kannst du wunderbar deinen Spaß mit haben, muss halt allen sagen, hey, kurz halten und ich werde vielleicht die ein oder andere Angelrute oder Spule rauswerfen, damit einfach dieses unendliche Weitermachen weg wäre. So, dann kann ich das auch so auspacken, um es einfach schneller zu machen. Aber dann habe ich wieder so eine Hausregel und ich mag keine Hausregeln. Ich möchte eigentlich, dass ein Spiel so schon fertig zu mir kommt. Und das führt mich halt zu meinem anderen Ranking, wo ich zwischen 5 und 6 tendiere, weil das einfach noch nicht weit genug, also das fühlt sich für mich noch zu unfertig an. Das hätte man mit ein paar einfachen Kniffen einfach streamlinen können. Zum Beispiel, du kannst deine Angelrute und das Ganze einfach nutzen, aber dann ist es weg, die ist dann aufgebraucht, es ist gerissen oder was auch immer, hättest du thematisch machen können. Du einmal geangelt, dann ist die Rute im Arsch, mein Gott. Ja, dann hättest du die wieder ins Deck reingemischt oder runtergestellt und dann gäbe es auch aktiv einen Grund, wieder mehr in diesen Hafen zu gehen.
Ja.
Und dann wirklich auch einen Malus für Wahnsinn, weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man quasi, wenn man heile oder ausgeglichen geblieben ist, dass man da irgendwie einen Blumenstrauß gewinnt. Weil aufgrund dessen, dass man da halt allein diese weniger Karten zur Verfügung hat, Kartenwürfel, Verzeihung, weniger Würfel zur Verfügung hat, kannst du auch viel weniger Karten kaufen. Und wenn du dann acht Würfel hast, da kannst du ja nur noch kaufen.
Und da möchte ich mal einhaken. Sowas macht mich einfach wahnsinnig, ne? Um bei dem Wortspiel zu Nein, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Spieleautoren so geile Ideen haben und dann einfach ihre Hausaufgaben nicht machen. Ja, du brauchst dich ja nur mit der Community zu vernetzen. Du brauchst nur Rezensionsexemplare raus und dann auch mal offen sein, was kommen an Rückmeldungen. Ja, oder du bist offen für, du hast jetzt ein Spiel im Cthulhu-Thema. Ja, guck dir doch mal funktionierende Cthulhu-Spiele an. Selbst wenn du Lovecraft-Letter holst, ja, wenn du gesund bist, dann gewinnst du schon mit 2 Siegpunkten. Wenn du wahnsinnig bist, brauchst du halt 3. Oder Cthulhu Death May Die. Je wahnsinniger du wirst, desto besser kannst du spielen. Aber irgendwann bist du halt am Arsch. Da bist du durchgedreht. Da kannst du nicht mehr gewinnen. Mhm. Und so einfache Dinge kann ich mir doch kopieren. Dann nimmt dir das noch nicht mal jemand böse, weil es passt ja zu unserem geliebten Cthulhu. Wir werden ja alle wahnsinnig durch diesen Typen.
Ja. Du hättest auch einfach die Preise teurer machen können, dass je wahnsinniger du wirst, desto mehr musst du zahlen dafür, dass du die rausziehst, weil du nicht mehr konzentriert bist oder wie auch immer. Also ich hätte...
Tausend Möglichkeiten fallen uns jetzt schon ein, das Spiel auf ein neues Level zu heben.
Ja,
ne?
Ja. Genau, deswegen bin ich da so, ja, ich möchte es wirklich mögen, weil das Thema halt irgendwie cool ist. Einfach so Abscheulichkeiten aus der See zu ziehen und ja, Ich gebe dem Ganzen noch mal
eine Chance
und zwar eine sehr lange Chance, weil für mich, ich habe das Spiel gesehen, ich brauche nicht mehr zu spielen. Ich will auch nicht mit Hausregeln spielen. Das bleibt jetzt schön bei mir im Regal. Ich warte, bis die Erweiterung entsprechend kommt, weil Feedback werden sie jetzt eigentlich en masse bekommen haben müssen. Und dann schaue ich mir an, was sie da Neues machen wollen. Und dann entscheide ich für mich, ob ich da einsteige oder mich von dem Spiel trenne.
Eine weise Entscheidung, glaube ich.
Es kommt jetzt drauf an, wie lange das dauert. Und ich weiß nicht, ob Phil so lange wartet.
Was meinst du?
Ob du so lange wartest, oder es nicht vielleicht doch vorher aus.
Nee.
Und dann nach einem Jahr sagst, hätte es mal nicht.
Nee, also ich find dieses Spiel cool. Ich finde diese Idee cool. Diese Reuekarten etc., das ist alles cool. Mhm. Wenn du es da bloß halt noch ein bisschen mehr da reinmachst, dass es einfach gestreamlined ist, das ist dann einfach ein. Ne? Also, das wird ja nichts an seinem Flair verlieren. Es wäre einfach dann halt, dann ist es wirklich eine Entscheidung, werde ich wahnsinnig oder nicht. Wenn ich wahnsinnig werde, dann muss ich halt auch gucken, dass ich mehr Karten irgendwie kriege. Kriege ich auch, aber die kommen zu einer höheren Kosten. Und da wirst du einfach nur, wie soll ich sagen, belohnt dafür, dass du wahnsinnig wirst. Das ist ja schon fast wie in der Realität. Genau, dann nochmal kurz gesagt, das ist ein Spiel Deep Regrets, dieses Jahr rausgekommen, 1 bis 5 Spieler, 30 bis 150 Minuten, kann auch durchaus länger gehen, 14 Jahren kann man das Spiel spielen, 2,3 in Komplexität von 5, Designer ist der Judson Coven, ebenso auch der Artist, was halt ganz lustig ist, dass er beides gemacht hat. Und rausgekommen ist es im Deutschen bei Board Game Circus, im Englischen da bei TTX Games. Genau.
Cool. Ja, das muss ich trotzdem mal spielen. Wie gesagt, ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich höre nur überall davon.
Aber also du, noch nicht gespielt, spiel's auf jeden Fall.
Okay. Wenn es noch nicht gespielt ist, dann kann ich spielen. Aber am besten irgendwo mitspielen, damit ich es mir nicht erst hole.
Wenn es noch nicht gespielt ist, spiel's. Weil es ist echt eine coole Erfahrung. Aber okay. Ein Spiel muss halt auch über mehrere Partien halten. Das ist
5 Stunden später.
Genau, richtig. Habe ich Tentakel und Wurm in der Ananas.
Genau. Meanwhile in another place.
Genau, richtig. So, ja, gut. Machen wir die zweite Runde.
Ja, dann bin ich wieder am Start.
Genau.
Ich nehme euch jetzt einfach mit in ein absolut geiles Setting, in eine Adaption eines Comicbuches. Und zwar nehme ich euch mit nach Harrow County. Dort ist die Hexe Hester vor einigen Jahren, vor genau 18 Jahren, an einem Baum aufgehängt worden. Und dieser Baum oder diese Hexe war das Böse in Person. Sie hat am Anfang sehr viel Gutes für die Dorfbewohner getan, aber hat immer mehr von Tieren Besitz ergriffen. Eine sehr abgefahrene Geschichte. Und weil die Dorfbewohner auf Nummer sicher gehen wollten, haben sie ihr die Kehle durchgeschnitten, aufgehangen und am Baum verbrannt. Aus diesem Baum heraus, aus einer klaffenden Wunde im Baum, ist dann Emmy geboren worden. Und 18 Jahre später ist Emmy eine erwachsene Frau. Und ja, es rankt sich so die Geschichte, dass sie die Reinkarnation der Hexe Hester ist. Und damit geht das Spiel in Harrow County im Prinzip los, beziehungsweise der Comic startet damit. Womit fange ich an? Ich fange einfach mal chronologisch an, wie ich zu Harrow County gekommen bin. Das war ein Rezensionsexemplar von Korax Games, was mir auf den B-Rex-Tagen im August zur Verfügung gestellt wurde. Ist relativ lange in meinem Pile of Shame geblieben und ich habe dann angefangen, es irgendwann mal mit einem Kumpel zu spielen. Und nach der Erstpartie war ich völlig geflasht von dem Spiel. Dann habe ich mir den Comic zugelegt, den kann man online lesen. Es gibt eine riesengroße Möglichkeit, Comics online zu lesen. Und ich habe innerhalb von, ich würde sagen, 3 Tagen alle Comics zu Harrow County durchgesuchtet. Also ich habe fast den ganzen Tag Comics gelesen. Es gibt 2 Omnibusse, also so heißen die Comics, wenn sie zusammen getackert sind, also die Einzelhefte als Gesamtausgabe. Und das Coole an Harrow County ist, die Geschichte ist abgeschlossen. Ja, es kommt kein neuer Comic mehr raus. Cool. Wenn man diese 2 Comics gelesen hat, dann ist man durch mit der Geschichte. Und dieser Comic ist schon der Wahnsinn. Und das Spiel setzt diesen Comic in einem sehr, sehr geilen Spiel perfekt um. Also es geht eigentlich um den Kampf zwischen Emily und der Familie. Es geht um Area Control. Es geht um Gnome oder Ghule, die man vernichten muss. Es geht um Kämpfe. Man kann verschiedene Aktionen einsetzen. Ja, es ist für mich eines der besten Area Control Spiele für 2 Personen mit einem sehr, sehr geilen Kampfmechanismus. Wenn wir gegeneinander kämpfen, Basti, du und ich, du hast 6 rote Würfel da liegen, ich habe 5 blaue Würfel da liegen, so kleine viereckige Holzklötzchen, die werden genommen und werden in den Würfelturm geworfen und dieser Würfelturm ist im Prinzip die Spielschachtel, symbolisiert diesen Baum, aus dem Emmy geboren wurde. Und oh Wunder, tatsächlich fallen die Würfel dann auch aus dieser klaffenden Wunde raus. Also da dreht man schon, wenn man das gelesen hat, völlig durch. Und jetzt ist es so, 2 Würfel kommen von dir raus.
Ich kann dich einfach nicht mehr einladen. Ich hänge an deinen Lippen. Ich gucke gerade so, ey, wo kriege ich diesen Comic her?
Sorry, es ist einfach der Wahnsinn. Also ich greife nochmal auf, 2 Würfel kommen von dir raus, Basti, 3 Würfel kommen von mir raus. Jetzt muss ich 2 Würfel abgeben, um eine Figur, einen Verbündeten von dir zu entfernen und die Situation bleibt dann so stehen. Das heißt, deine 2 Würfel bleiben auf dem Feld. Für eine nächste Kampfrunde. 1 Würfel bleibt von mir auf dem Feld. Aber im Baum sind ja noch deine anderen Würfel gefangen. Ja, das heißt, in der nächsten Kampfrunde können die mit rauskommen. Das ist ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten, von schweißnassen Händen und es ist bei sieben Siegpunkten schon vorbei. Also eine Partie geht 30 bis 45 Minuten. Das Coole ist, dass Harrow County in Kapitel aufgeteilt wird. Das erste Kapitel lernt man die Einstiegsregeln, beim zweiten Kapitel kommen neue Mechaniken dazu, beim dritten Kapitel wieder neue Sachen. So lernt man sukzessive das Spiel, wobei ich sage, mit allen Mechaniken ist das Spiel hammergut, super ausbalanciert, viele unterschiedliche Spannungsmomente drin und optional kann man noch mit einem dritten Spieler dazukommen. Die Hexe Hester kommt dann ins Spiel und versucht, beide Seiten irgendwie zu vernichten und sich selber wieder ins Leben rein zu katapultieren. Wirklich, ich weiß nicht, warum Korax nicht das Spiel und den ersten Comic im Bundle verkauft hat. Schaut euch mal die Grafik von Harrow County an, wie das gezeichnet ist. Wer ein bisschen was auf Horror und Mystik übrig hat, das Spiel läuft so unter dem Radar. Ich bin völlig begeistert. Bin fertig.
Gab ja auch gespaltene Meinungen dazu, ne? Bei dem B-Rex-Tank. Das fanden nicht alle so cool, ne? Ich habe selber nicht gespielt, deswegen muss ich sagen, ich fand's cool. Ich mochte es auch, diesen Karton da, wo, ne, den du als Würfeltower nehmen kannst. Und die Story dahinter kannte ich jetzt nicht, aber ich fand die sehr cool, wie wir von dir rübergebracht, dass du es erklärt hast. Ich konnte mir erst darunter gar nichts vorstellen, aber ich finde es ganz interessant. Klingt ganz cool.
Das Spiel wird natürlich mächtiger, wenn du die Story kennst, weil diese Charakter sind sehr fein in dem Comic gezeichnet. Also Emmy hat eine innere Zerrissenheit. Die Dorfbewohner haben unfassbare Twists. Ich will jetzt nicht spoilern, aber Emmy wird an ihrem 18. Geburtstag von ihrem Vater versucht zu ermorden. Ja, also da gibt es, ich habe mich selber beim Lesen oft erwischt, für mich zu definieren, wer ist gut und wer ist böse oder wer ist das Gute und wer ist das Böse. Mhm. Und es wechselt, je nachdem, welchen Comic und wie die Geschichte passiert. Und das ist einfach eines der besten Comics, die ich in dieser Richtung gelesen habe. Und ich bin froh, dass ich ihn online lesen konnte, weil ich hätte mir sonst die 85 € in diesen Omnibus investiert und hätte mir den ersten Band geholt und er wäre durchgesuchtet gewesen und ich hätte 85 € für den zweiten bezahlt. Das wäre mir egal gewesen. Ne? Mhm. Also eigentlich will ich ihn auch noch im Regal stehen haben, weil er einfach so unfassbar geil gezeichnet aussieht. Ist gerade und diese Symbiose.
Ich liebe Comics, muss man sagen. Ich liebe Comics und wenn mir jemand sagt, da gibt es einen coolen Comic, den ich nicht kenne, bin ich da immer schnell on the hook. Und gerade dieses Thema jetzt hier ist halt
FOMO, ne? Wie war das?
Ja. Ja, jetzt ganz ehrlich, ich habe das noch in keinem anderen Brettspiel so erlebt, dass diese Verschmelzung von Comic und Brettspiel so exakt gelingt und dass du dann, wenn du die Comics gelesen hast, natürlich in dem Brettspiel viele Elemente auch noch besser verstehst, weil du die Hintergrundgeschichte kennst. Das heißt nicht, dass Harrow County nicht ohne das Wissen des Comics funktioniert. Ja, das funktioniert es definitiv, weil es hat sehr, sehr viele geile Mechaniken. Zum Beispiel, es liegen 4 Aktionen aus und jeder darf 3 Aktionen machen, weil das heißt, du musst jede Runde entscheiden, auf welche Aktion möchte ich verzichten, weil du möchtest alle machen. Du möchtest dich bewegen, du möchtest dich aufleveln, du möchtest dein Playerboard entwickeln, du möchtest kämpfen, aber du musst entscheiden, was mache ich nicht. Und wenn zum Beispiel jemand Figuren in diesem Baum hat, ja, also wo der Baum ist oder die Dornen sind, dann macht er jede Runde damit Punkte. Das heißt, gebe ich ihm diese Punkte oder greife ich ihn an? Auch das muss man entscheiden. Die Familie hat die Aufgabe, Gebäude zu zerstören. Emmy hat die Aufgabe, Einwohner zu retten. Das bringt dir mehr Punkte als zu kämpfen. Aber es ist auch schwieriger. Jede Figur hat individuelle Fähigkeiten. Und du hast halt in diesem Spiel sind, glaube ich, 12 unterschiedliche Charakter drin. Die spielen sich alle unterschiedlich. Also je nachdem, welche Fähigkeit du hast, musst du eine andere Strategie wählen. Und das, glaube ich, kann Harrow County nicht bei einer Erstpartie ermöglichen. Also du musst im Prinzip, oder nein, nicht, du musst nicht, aber das erste Szenario ist zum Anfixen gedacht, aber seine volle Liebe und Blüte und Möglichkeiten erweitert es, wenn du alle Szenarien gespielt hast und alle Mechaniken kannst. Und wenn du dann gegenüber jemand hast, der das mit dir gemacht hat, ey, wirklich, ich lieb's total, ich bin da völlig begeistert. Ich hab's mit meinem Kumpel Mark, haben wir uns einen Samstagabend geholt und haben 4 Runden Harrow County gespielt, ne? Und das waren epische Dinger, halbe Stunde, eine Partie, weg, die nächste, ganz anderer Twist, ganz anderes Spiel.
Count me in.
Ja, wirklich. Phil, ich kann dir da auch wirklich nur wärmstens meine Rezension zu empfehlen, weil da habe ich auch verlinkt, wo du die Comics online lesen kannst.
Sehr gut, da wird mir ein bisschen Geld sparen.
Ja, was man wissen muss bei diesen Online-Comics lesen, das ist alles frei, das ist auch anscheinend rechtlich. Da kann man auch ganz viel Spider-Man und sowas lesen. Da kommen immer sehr viele Pop-Ups, Werbung und sowas. Ich habe es immer so gemacht, ich habe mein VPN-Tunnel ausgeschaltet, mir den Comic in den Cache geladen und dann den VPN-Tunnel wieder eingeschaltet. Und dann sind die ganzen Pop-Ups aus und dann kann man im Prinzip den ersten Teil dann lesen. Der Omnibus, also dieser erste Band, ist in 4 PDFs unterteilt. Und ja, man muss halt dann 2-3 Mal hin und her klicken. Aber man kann es gerade auf dem Tablet dann sehr, sehr geil lesen, in der super Qualität. Aber nur englischsprachig, aber ja.
Omnibus gibt es auch noch mal als Deutsch, ne?
Genau, den Omnibus gibt es als Deutsch, aber nicht halt online zu lesen. Das genau, habe ich nicht gefunden, aber zum Kaufen ist er definitiv da.
Genau, richtig. Well, again, thanks für diese, ja, wie soll ich sagen, horizonteröffnende Geschichte hier. Also, mal abgesehen vom Spielen, ich bin jetzt, glaube ich, vom Comic dann auch mal gehuckt. Ich glaube, dass ich tatsächlich diesen Weg, wie du ne bestritten hast, auch erstmal gehen muss, erstmal über einen Comic, dann zum Spiel.
Ja, er macht das Ganze halt ein bisschen immersiver.
Genau, ne? Richtig. Nee, klar. Also, sonst hast du halt einfach nur ein Artwork zu einem Spiel, wenn du aber quasi über die, nicht nur quasi, also wenn du über einen Comic die Charaktere, diese Entwicklung der Charaktere und das, was sie durchgelebt haben, dann weißt, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Da kann man schon viel eher rein eintauchen, wie man so schön sagt.
Ja, die Diskussion habe ich häufig auch mit meiner Frau, wenn es um Cthulhu geht. Ne? Für die ist Cthulhu einfach nur ein Brettspiel mit Monstern. Diese Zusammenhänge, große Alte, Untergang der Welt, wahnsinnig werden, Das fühlen wir ja alle, die diesen Mythos lieben und sich damit auch so ein bisschen beschäftigen oder mal was gelesen und gehört haben. Dadurch wird Cthulhu halt auch deutlich besser, immersiver, für uns fühlbarer. Und ja, das geht uns ja mit vielen Spielen so. Und gerade das kriegt Harrow County halt super cool hin. Und wie gesagt, es ist halt mechanisch auch ein richtig cooles Spiel mit geilen Kniffen.
Mega. Cool.
Basti.
Ja. Ich lese gerade einen Comic, ich habe gerade keine Zeit. Ich bin gleich mal über eure Seite hingegangen und habe mir die Seite aufgerufen.
Vielleicht noch mal ganz kurz alles zusammengefasst hier. Da musst du uns noch deine Bewertung gleich im Anschluss vielleicht noch mal sagen in Zahl. 1-3 Personen, wobei, wie du es schon gesagt hast, ist eigentlich eher 2-Personen-Spiel. 45-90 Minuten ab 12 Jahre. Hätte ich nicht gedacht. Die Komplexität ist bei 3,7 von 5. Designer ist Jay Cormier in Chat. Artist ist Tyler Crook. Und rausgekommen eben im Englischen bei, das müsste Off the Game, Off the Page Games sein. Und im Deutschen bei Korax Games rausgekommen.
Ja, ich habe es mit einer 9 bewertet, weil für mich, wie gesagt, die Mechanik des Spiels ein riesengroßes Plus war. Die Tatsache, dass du es schnell spielst, finde ich sehr, sehr geil. Dass es eine sehr hohe Asymmetrie hat und ganz viele unterschiedliche Charakter, die drin sind. Und wenn ihr jetzt mal ernsthaft in euch geht, glaube ich nicht, dass es so viele Zwei-Personen-Area-Control-Spiele gibt, die funktionieren.
Nee, absolut. Also, ja. Oder wenn dann sehr, sehr stark reduziert. Also,
ja, das stimmt.
Genau. Also,
daher. Ich bin halt auch immer ein Freund davon, wenn Spiele irgendwas können, was andere nicht können, ne? Also unsere Sammlung ist ja brechend voll von Same, Same, but Different. Aber hier hast du mal einfach was aus der Menge heraussticht und ja, was definitiv anders zu spielen ist. Und das finde ich einfach unfassbar, dass es dann auch bei Korax auf Deutsch erschienen ist. Und ja, ich finde den Preis okay, 75 Euro, wenn du es jetzt bei Korax kaufst, aber ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich denke, dass du es irgendwo anders auch einen Ticken günstiger bekommst, aber es ist halt auch jede Menge Zeug in diesem Spiel drin, was diesen Preis durchaus rechtfertigen könnte. Und
ich glaube, ja. Das ist halt auch, das ist wieder so eine besondere Art Spiel, dass die Auflage halt auch eine andere ist, ne? Und deswegen darf man das jetzt auch nicht, wie soll ich mal, mit einem Andor oder sonst was vergleichen, weil das einfach auf eine viel, viel spitzere Klientel
Ja, wer kauft sich das denn? Ne? Du, ja. Ich, Basti, also die Leute, die wirklich, also ich habe es einmal versucht mit meiner Frau zu spielen, die spielt die Dinge halt dann auch gerne mit, aber Area Control oder Dinge, wo man sich was wegnehmen kann, ist jetzt nicht so ihr Ding.
Frau, ja,
ja. Sagen. Genau, ja.
Mich eigentlich auch, aber wenn es cool umgesetzt ist und das Thema irgendwie dann auch wieder passt, dann ist es schon wieder cool.
Ja, weil da hat's halt so einen taktischen, strategischen Kniff auch mit drin, ne? Und alle Informationen sind ja offen. Du siehst, was dein Gegenüber macht, ne? Und die einzige kalkulierte Unkalkuliertheit ist halt, welche Sachen bleiben im Würfelturm hängen, ne?
Der Marrakesch-Effekt.
Genau, ja. Aber umso befriedigender ist, wenn du zum Beispiel zwei Kämpfe hast und es bleiben viel Steine von dir drin und der Gegner muss dich dann halt irgendwann mal vertreiben und macht einen Kampf und du bist eigentlich geschwächt, aber der Baum gibt dir dann so eine mystische Energie zurück und deine Würfel fallen und das lange Gesicht deines Gegenübers ist herrlich.
Das hast du jetzt nicht kommen sehen.
Basti, jetzt hör mal auf zu lesen, sondern mach das nächste Spiel weiter.
Ja, du bist dran. Tut mir leid. Ja, es sieht halt, das, wenn ich einmal anfange, ne? Tut mir leid.
So, Brettspiele haben wir, ne?
Ja, Brettspiele. Also mein Lieblingscomic ist... Gleich mal woanders hin. Nee, also mein Brettspiel ist ja auch wieder schnell abgehandelt. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt eher in letzter Zeit kürzere Spiele gespielt. Und dieses Mal sogar ein Spiel, was auch schon in verschiedenen Varianten und viele Vorgänger hatte und eher die seichtere Variante, Einstiegsvariante in alles ist sozusagen kooperativ. Und zwar ist die Rede von Andor. Die Legende von Andor hat eine neue, ja nochmal neue Legenden bekommen, also 7 neue Legenden in einer Box. Da heißt die Legende von Andor das ferne Land. Ja, ist Grunde genommen ne, eigentlich auch nur wieder mehr von dem Alten. Ich wollte es halt nochmal zocken mit meiner Frau, habe ich das dann gespielt abends, weil ich gedachte, ah komm, spielst ein kurzes Spiel. Ja, und dann ist mir wieder aufgefallen, dass Andor ja gar nicht so kurz ist von dem Spielablauf her. Es ist sehr leicht, weil du kriegst ja immer eine Einstiegsanleitung. Also das heißt, du lernst eigentlich beim Spielen, was ich darf. Also das finde ich immer eigentlich richtig cool gemacht eigentlich. Und ja, dann arbeitest du dich da durch und dann hat was dann, als wir um 8 angefangen haben, irgendwann doch schon recht spät gewesen. Eigentlich wollte ich nur ganz kurz was runterzocken. Aber wir sind ja sonst nicht so die Kooperativspieler, aber das funktioniert. Es ist halt eher seichteres. Ja, dann ja schon Art Dungeon Crawler, ne? Ist schon ein Story-driven Game, aber eher seicht. Also sprich, jedes Mal, wenn du zum Beispiel einen Tag abschließt, durch deine Bewegung oder Kämpfe oder Aktionen, schreitest du am Tag voran. Wenn der Tag abgeschlossen ist, dann wird der Erzähler weitergesetzt und das triggert halt immer irgendwelche Aktionen oder irgendwelche Sachen. Und das musst du halt in dieser Zeit auch schaffen, weil wenn der Erzähler am Ende ankommt und du hast nicht alles erfüllt, ist das Spiel verloren. Und das ist auch immer recht knackig, muss man sagen. Dafür, dass es eigentlich doch einen seichten Einstieg hat, sind die auch nicht immer so einfach zu schaffen, muss man sagen. Ja, du wolltest was sagen?
Ja, also ich habe mit Andor ja, ich bin kein Andor-Fan, sagen wir es mal so. Andor hat für mich ein Riesenproblem, das ist mathematisch. Du kannst irgendwie, es hat natürlich Glücksmomente etc., was ganz normal ist, das gehört zu diesen Spielen auch dazu. Nur habe ich dann immer so geguckt, okay, so und so steht das jetzt, ich kann nicht mehr gewinnen. Weißt du,
da, no, da hast du keinen Bock mehr gehabt.
Da hab ich keinen Bock mehr, weil ich dann sehe, okay, du pass mal auf, es sind in vier Runden ist es zu Ende, wir brauchen aber mindestens 5.
Ja gut, aber dann sind ja diese Spiele dazu ausgelegt, dass du dann einfach wieder von vorne anfängst und es nochmal versuchst. Mit einer anderen Strategie. Ich meine, das machst du ja bei anderen größeren Crawlern oder so, ne, intensiveren Boss-Bettlern und so auch. Ich meine, wenn du den Boss jetzt nicht schaffst, dann weißt du das auch vielleicht manchmal schon 2 Runden vorher.
Dann aber so viel dann wieder haben, so, das kann ich mit Glück noch schaffen. Und bei Andor war es mir sehr mathematisch, dann wusste ich einfach, das ist nicht mehr zu schaffen. Da gab es nie wirklich so Mechanismen, die mir geholfen haben, so, okay, und jetzt gibt's dann doch noch so ein Epic Moment, ja.
Ja, das ist halt der seichtere Einstieg in diese Welt, muss man immer sagen. Und da wir, wie gesagt, weil
das war mein härterer Ausstieg.
Das war dein härterer Ausstieg, dein Abgewöhnen. Ja, für uns ist es aber immer ganz gut, weil, wie gesagt, wir haben alles versucht. Wir haben die Pranken des Löwen gespielt und immer kooperativ und alles hat bei uns nicht funktioniert. Hier ist es halt wirklich einfach seicht, runtergezockt, scheiß drauf, fertig. Deswegen, und Story-Geleite ist sehr seicht, du hast nicht viel zu lesen. Ich mag das gerne, ne, Story-basierte Spiele, meine Frau spielt es halt nicht so gerne. Und da wir was gefunden haben, was wir so zusammenspielen, und ich finde, dafür hast du, und du kannst immer Leute damit reinnehmen, ne, auch zum Beispiel meinen Sohn, auch wenn du mit dem dann auch die Stoffi-Chroniken und so spielen kannst, ne, das ist natürlich Stuff-Fable und so, das ist natürlich noch cooler, diese Ringbücher da durchzuspielen, aber auch das hier findet er cool. Er ist ja damals schon mit Andor Junior reingekommen in das Spielen, fand das geil und das hier spielt er auch gerne. Und das spielt er sogar mal alleine, muss man sagen, also ne, mit seinen Freunden. Und dafür hat er sich HeroQuest auch noch gekauft. Das kommt
noch dazu. Also ich finde seicht gar nicht so schlecht, ne? Also
muss auch nicht.
Ich werde ja immer mehr zum kooperativen Spieler. Ich habe es am Anfang gar nicht gemocht, aber ich finde immer wieder oder immer mehr einen Zugang dazu. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich immer bessere kooperative Spiele finde. Und wenn du jetzt zum Beispiel, mein Einstieg in kooperative Spiele war mit meiner Frau Spirit Island. Ja, sie montags abends von der Arbeit, 19 Uhr, ich Spirit Island aufgebaut und habe sie durch dieses Spiel geprügelt. Was soll ich sagen? Der Abend war eher suboptimal und das Spiel lange Zeit verbrannt, ne? Und jetzt kam, und auch kooperativ war verbrannt, ne? Weil einfach das gar nicht gepasst hat. Und jetzt kam im Rahmen von einem Schulprojekt, habe ich mit meinen Schülern E-Mission gespielt oder Emission, ne? Und das habe ich dann mit Kati dann auch nochmal angetestet. Und dann kriegt man dann auch einen Zugang, der auch nicht seicht ist, aber leichter ist. Und ich glaube einfach, es gibt viele Spieler, die müssen an gewisse Genre und Sachen herangeführt werden.
Mhm. Genau.
Und wenn Andor das kann,
also zumindest bei uns, ja.
Ja, ist das gut, eine sehr, sehr geile Sache.
Genau. Ja, nee, wie gesagt, das finde ich auch. Ja, was halt hier den Einstieg immer so schön erleichtert, ist halt diese, du lernst es beim Spielen. Ich meine, das haben manche großen Ziff-Spiele ja auch, Through the Ages, Hust, dieses, du kannst es beim Spielen lernen, aber mal ganz ernsthaft, das ist, ich habe es mir online beigebracht, weil ich es mir dann online gekauft hatte, aber dieses, komm, wir lernen es dabei, nee.
Das ist eher Verarsche, ne?
Ja, jetzt genau.
Ganz ehrlich.
Habe ich mir auch gedacht, ja, komm, wie willst du das denn
erzählen? Lass mich sind wir ja schon überlegen. Ja da, jetzt müssen wir halt einmal durchziehen, genau.
Ja, genau. Am Anfang steht das da so schön und dann irgendwann denkst du so, ja, komm, dann kannst du auch die Anleitung gleich lesen.
Blätter nur mal die Anleitung auf, da weißt du schon, dass du das nicht beim Spielen lernst.
Genau. Ja, und wie gesagt, das gefällt mir hier und wie gesagt, es sind jetzt halt einfach neue Stories, kommen eigentlich wieder was Neues dazu, neue Helden. Die gibt's wieder in zwei Varianten, also männlich und weiblich haben sie dann wieder von jedem Helden. Dann hast du einen Heiler zum Beispiel bei, einen Zauberer, einen Steppenreiter und einen Bergkrieger. Jo. Ist halt eigentlich altbekanntes, wo jeder wieder unterschiedliche Fähigkeiten hat oder unterschiedliche Stärken, die noch dazukommen. Also jeder hat noch eine Fähigkeit, die er triggern kann. Und je stärker er ist von der Willenskraft, umso mehr Würfel hat er dann zum Kampf, wenn er dann gegen die Horden kämpft. Ja, so, das ist eigentlich so Andor.
Schön.
Ja. Und dazu muss ich auch noch sagen, mein Sohn hat sich sogar die Bücher davon gekauft.
Ja, siehst du.
Wow.
Das ist ein ganzes Franchise, was sie dadurch aufbaut.
Das zieht sich gerade durch hier.
Ja, ja, siehst du. Und ich habe mir die dann auch mal durchgelesen. Ich meine, sie sind ja schnell durchgelesen. Aber es ist echt gut geschrieben und ist cool gemacht, muss ich sagen. Deswegen habe ich schon verstanden, dass er dann Bock darauf hatte. Klar, diese kleinen Story-Karten, die du dann da spielst, ne, hier bei Andor, die bringen jetzt nicht so viel rüber wie das Buch, muss man natürlich sagen. Aber wenn du das alles so zusammennimmst, ich glaube, das ist schon eine coole Welt.
Also es ist bei mir komplett vorbeigegangen, dass es da auch entsprechend Bücher gibt. Also es ist ja ein sinnvoller Schritt dorthin, ne? Ich meine, du hast schon ein bisschen dein Flavortext hier und da im Spiel, da jetzt daraus ein Buch zu machen, oder Bücher, ist eigentlich cool. Das wiederum würde mich interessieren.
Wär mal eine coole Folge, oder? Welche Brettspiele gibt es, die noch ein zweites Standbein haben oder zusammenhängen, ne? Bücher in Brettspielen oder Brettspiele in Bücher?
Da fielen mir einige ein.
Ja? Mhm. Also die Folge würde ich wahrscheinlich sehr, sehr gerne hören von euch.
Ich glaube, da könnte man auch vortrefflich mit euch sprechen. Lass uns das mal gleich aufnotieren.
Apropos, cool. Für deine Kinder, ne? Weil es Andor Junior gibt es nämlich auch als Buch. Die hat er sich nämlich als erstes geholt. Ich wollte es nur mal erwähnen. Und da gibt es auch schon mehrere von.
Ich glaube, der Warenkorb dieser Folge wird für Phil prall gefüllt.
Ja, irgendwie schon. Ne? Katsching, katsching. Ja, nur noch Trockenbrot und Wasser für den Rest des Monats.
Prost.
Prost. Ja, da wäre ich damit soweit auch durch, genau.
Sehr gut, da komme ich ja zu meinem letzten Spiel für die Folge. Und zwar, was ich nicht gedacht hätte.
Jetzt kommt's.
Heat Pedal to the Metal. Ein Spiel, was 2022 rausgekommen ist. Jeder hat's gehypt. Ich habe gesagt so, na, du konntest mir jetzt nicht vom Ofen herlocken. Doch, konnte es. Ja, ich weiß auch nicht. Kam das später dazu, zur Party? Ich durfte es mal ganz früh mal spielen. Das war dann aber eher so eine Testrunde. Und man muss halt auch sagen, wir hatten es quasi als Anfänger in der Anfängervariante gespielt. Aber bevor wir jetzt da hinkommen, jetzt erstmal, was ist es? Für die es vielleicht noch nicht kennen, es ist ein Rennspiel mit unseren entsprechenden Rennwegen. Und so ein bisschen auf, sagen wir mal, etwas älter getrimmt, so ein bisschen die Golden Ages des Rennsports. Und Genau, also aus den 60er Jahren zum Beispiel, ne? Also so um den Dreh sollte es dann entsprechend sein. Und ja, es ist ein kartengesteuertes Spiel. Du hast entsprechend Rennkarten auf der Hand. Du hast aber auch noch Stresskarten, Hitzekarten, die im Laufe des Spiels dann in dein Deck hinzukommen, je nachdem, ob du durch eine Kurve zu schnell bretterst oder wie auch immer. Also so verändert sich dein Deck. Und da gibt's entsprechend, was man halt kennt, ne? Schikanen, also enge Kurven. Und da versucht man natürlich über die eine vorgegebene Anzahl von Runden durch das Ziel zu kommen. So, jetzt war das die langweilige Variante, die ich gerade erklärt habe, weil das ist jetzt wirklich, und das muss man tatsächlich dem Spiel lassen, es bringt dich relativ, also in deiner Geschwindigkeit, wie du es möchtest, zu diesem vollkommenen Spiel hin, weil das hat viel, sagen wir mal, Module, mittlerweile auch Erweiterungen, und wenn du das nur im einfachsten Setting spielst, dann habe ich dir schon erklärt, wie dieses Spiel funktioniert. Jetzt zu den Modulen und zu den Meisterschaften und zu den Erweiterungen. Die machen halt dieses Spiel nochmal richtig, richtig, richtig gut. Angefangen mit Upgrade-Karten, wo dann entsprechend am Anfang der Runde draftest, und dann hast du halt auch mal Karten in deinem Deck, die nicht gleich sind wie zu den anderen Mitspielenden. Ne? Also da hast du ein teilindividuelles Deck. Dann spielt sich das entsprechend auch ein bisschen anders immer, weil ne, jede Runde kommt dann entweder eine dazu, gerade dann, wenn du Meisterschaften spielst, dann kannst du dein Deck noch etwas weiter aufbauen. Dann kam irgendwann dazu die Wetter- und Streckenbedingungen, die es dir dann nochmal zusätzlich erleichtern oder erschweren, über die Runden quasi zu kommen. Und ja, also dann gab es mit zwei Erweiterungen, das ist einmal, ich glaube, nasser Asphalt und, was war das andere, ich muss mal kurz lootsen, sorry. Ja, genau, dunkle Tunnel. Eben nochmal weitere Spielerfarben, das fand ich ein bisschen Katze im Sack. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Negativpunkte in diesem Spiel. Aber die haben tatsächlich einfach nochmal auf der einen Seite neue Mechaniken reingebracht, auf der anderen Seite aber am Ende des Tages more of the same. Also neue Rennstrecken im Grundspiel waren vier verschiedene Rennstrecken dabei. In jedem weiter Erweiterung kamen dann immer noch mal zwei Rennstrecken mehr dazu, eben noch Farben und eben diese neue Mechaniken, wie zum Beispiel überflutete Felder bei nasser Asphalt und die Tunnel im dunkle Tunnel, genau. Ja, ich kann euch nicht sagen, wie geil das ist. Es ist aber, also es muss, also gewiss, ich muss ein paar Abers reinsetzen. Dieses Spiel kannst du zu zweit nicht sinnvoll spielen, finde ich. Da kommt nicht dieser kompetitive Kampf auch teilweise um den zweiten oder dritten Platz. Wie wenn du jetzt das mit voller Besetzung entsprechend spielst, mit Erweiterung kannst du dann nämlich bis zu 6 Personen spielen. Und das ist dann halt, also mindestens, ich würde sagen, mindestens 5. 6 ist am besten, wäre mein Fazit an der Stelle, weil du dann einfach wirklich versuchst, da das Beste rauszuholen. Auch mal ein bisschen Manöver machst, die vielleicht ein bisschen kritischer sind, um Hauptsachen noch mal nach vorne zu kommen oder Windschatten mitzunehmen. Also beendet man nämlich seinen Zug mehr oder weniger hinter einem Auto oder neben einem Auto, darf man dann noch mal den Windschatten nutzen, kommt man dann bis zu 2 Schritte entsprechend nach vorne. Das ist schon cool, gerade mit mehr Leuten, weil da passiert halt einfach mehr und man kann sich dann auch gegenseitig blockieren etc. Also Megateil, und jetzt mit den 2 Erweiterungen und dem Grundspiel hast du dann wirklich auch eine fette Box, also mit richtig viel Karten und richtig viel Content, mit dem du auch was ordentlich anfangen kannst. Also, ja. Ich nehme an, ihr habt es schon gespielt, oder?
Jupp.
Also, das war's. Ihr teilt also, meinen Enthusiasmus hier nicht, oder?
Doch, absolut. Ich habe, glaube ich, um die 30 Partien Heat gespielt. Ich habe es damals auf der Spiel 22 gespielt und dann hatte ich schon direkt eine epische Runde gehabt und habe es mir dann direkt zugelegt. Ich habe auch alle Erweiterungen und ich glaube, mit den Erweiterungen kannst du sogar bis 7 Spieler spielen, nicht nur bis 6.
Ja, das could be yes. Ja, also ich habe es bis dato nur bis 6 mit 6 Personen gespielt.
Ja, genau. Und was ich noch bei Heat ganz cool finde, wenn du 3 Spielende hast, dann kannst du ja noch so 2 computergesteuerte,
genau,
8 sogar.
Ja. Genau. Mit 8 Personen kannst du sogar spielen. Jede Erweiterung hat dir plus 1 gegeben und das Grundspiel hat ja bis zu 6 Personen schon machen können.
Genau, ja. Und du kannst halt auch bei 3 Spielenden im Prinzip brettspielgesteuerte Rennwagen dazu nehmen. Die funktionieren auch sehr gut, aber sie geben nicht das Flair wieder, genau, wenn du mit 8 Spielern am Tisch sitzt. Ne? Genau. Und da sage ich einfach, wann hast du ein Brettspiel, was du mit 8 Spielenden auf dem Niveau spielen kannst, was keine Deduktion ist? Ja, also Deduktion ist für mich immer so, ja, wir sind 8 Spieler, was spielen wir? Ah, Feed the Kraken oder sonst irgendwas. Das bin ich einfach nicht. Ich bin nicht so der Deduktierer und Social Deduction und da liebe ich einfach Heat. Und Heat funktioniert dann zum Beispiel auch, wenn Familie am Tisch sitzt. Wir sind ja schon 5 in der Familie, dann bringen noch 2 ihre Freunde mit, komm, wir spielen was, oder 7 Leute, was spielen wir, komm, wir fahren eine Runde Heat. Jeder ist schnell drin.
Ja.
Und trotzdem ist dieses Spiel so fein gebalanced, dass du sehr, sehr gut fahren musst, um das Ding zu gewinnen. Und auch da ist es wieder so, klar, es ist ein Stück weit Karten gesteuert, da ist immer so ein bisschen Zufall mit drin, Komma aber, du kannst dein Deck sehr, sehr gut manipulieren, korrekt, du kannst ja über die Upgrade-Karten sehr viel machen, du kannst sehr taktisch fahren und das macht Heat richtig geil, ne?
Definitiv. Also was für mich ein ganz großer Punkt war, war auch, dass ich lernen musste, dass diese Hitzekarten gar nicht so negativ sind. Das musst du wirklich wie eine Ressource hin und her schießen und ganz offen damit umgehen. Also Hitzekarten bekommst du immer dann, wenn du es irgendwie so ein bisschen verrappelst, beziehungsweise wenn du deine Engine wirklich sehr stark belastest. Zum Beispiel bekommst du eine Hitzekarte, wenn du zwei Gänge nach oben schaltest oder auch entsprechend runter. Dementsprechend versaut dir das zwar dein Deck, aber es kann durchaus am Ende des Tages wieder hilfreich sein in der einen oder anderen Situation. Und das ist dann halt auch noch so eine Handling-Geschichte. Und ich sage bewusst Handling, weil das ja auch quasi wieder Fahrzeugjargon ist, ne, oder Rennfahrerjargon. Dieses Handling, dein Deck so balanced zu halten, dass du immer noch trotzdem performant bleiben kannst. Das ist halt echt etwas, was total bockt wie Sau.
Wann hast du die Hitze zur Verfügung und kannst mal richtig durch die Kurse Vollgas geben, ja, weil du vielleicht den Windschatten reinkriegen willst nochmal, ja, dann auf der Geraden, dass du die Hitze wieder abbaust und wenn dann noch die Fotografen mit reinkommen, wenn du eine Meisterschaft fährst und das ist einfach so genial gemacht. Also
das ist wirklich so ein Standing Ovations-Ding, wo man echt sagt, so, da stehst du irgendwann da und sagst, ah, wie kriege ich das noch hin? Also diese richtige, ja, wie du es vorhin gesagt hast, ne, schwitzende Hände, ne, diese Hochkonzentration am Tisch, das ist halt schon, das bockt halt. Du brauchst die richtige Gruppe, muss man auch sagen.
Ja,
du brauchst die richtige Gruppe, wenn du irgendeinen hast, der sagt, nee, das ist nichts für mich oder ich mag keine Autos. Ich meine, ist nicht schlimm, ja, aber das ist, dann würdest du wahrscheinlich nicht mit dieser Gruppe oder mit dieser Person spielen. Wenn aber alle am Tisch dasselbe Mindsetting haben, hey, wir racen jetzt um die Wette und möge der Beste gewinnen, dann ist das halt, oder der Schnellste am besten. Das muss ja nicht der Beste sein.
Aber das ist halt cool. Auf jeden Fall ein Spiel, was du eher hauptsächlich so auf dem Tisch spielen sollte. Das gibt es ja auch auf BGA.
Ich wollte gerade sagen. Ja.
Und das war unterirdisch. Also mal ganz ehrlich, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Also ich meine, es ist gut, ne? Es geht. Erstens musst du es halt sofort spielen, weil wenn du dann mehrere Runden erst, ne, rundenbasiert das da machst und kommt der Zug, der nächste ist nächstes Mal. dann verlierst du die Übersicht und dann macht es auch keinen Spaß. Also nee. Da hast du nicht das Feeling, das, was ihr gerade gesagt habt, ne? wenn dann alle am Tisch da so mitwettern, ne? Und wetten und so, wie geht's weiter? Das hast, finde ich, online gar nicht.
Nee, also, digital, das ist kein digitales Spiel. Das genau. Brauchst du wirklich total analog am Tisch.
Also ja, für mich also lebt es so da. Digital funktioniert es, wenn du wirklich sagst, hey, wenn wir uns jetzt digital verabreden auf BGA und sagen, genau. Komm, lass uns eine Runde in Echtzeit spielen, dann funktioniert es sehr gut, ja. Weil da finde ich
am besten dann BGA, noch mit Kamera wegen der
Kamera, genau. Ja. Du brauchst dann Kamera aber, und Mikros etc. Da muss also eigentlich, ne, wie man früher sich zusammengeschlossen hat, komm, ja. wir schließen unsere PCs zusammen und zocken was gemeinsam.
Weil BGA nimmt dir ja natürlich schon Verwaltungsaufwand ab. Ne?
Das stimmt.
Also du musst halt bei Heat ganz streng auch die Phasen spielen. Ne? Mhm. Das ist so die Quintessenz, wenn du viele Partien hast, dass du wirklich sagst, okay, 1, 2, 3, 4, 5 und jeder hält sich an diese Dinger. Ja? Mhm. Wir haben mal, mein Sohn und ich, wir haben mal Deutschland gefahren. Wir haben uns Hockenheim und Nürburgring es gibt ganz viele Fanmade-Strecken, die du dir auf BGG runterladen kannst. Die habe ich dann ausgedruckt und zusammengeklebt und auf den Tisch gepappt. Und da haben wir mal Nürburgring und Hockenheimring gefahren. Das war dann auch cool, wenn du dann die realistischen Strecken hast. Die sind zwar nicht immer so gebalanced wie die Strecken bei Heat, aber auch irgendwie cool.
Apropos, ne, Nürburgring, das 24-Stunden-Rennen läuft heute diese Woche. Ja. Also für die Hörer, es ist vorbei. Da fährt nämlich auch immer die ganze Familie hin, deswegen. Ja, ja.
Ja. Ja, cool. Ich bin jetzt nicht so der Motorsport-Affine.
Ich auch aber nicht, deswegen fahre ich auch nicht.
Ja. Ich habe am Wochenende nochmal in die Formel 1 reingeseppt und habe mich wirklich gefragt, wie man das immer jeden Sonntag oder gucken kann. Aber es gibt ja genug Fans davon.
Ja, das stimmt. Ich konnte mir das auch nie antun. Also, was hat mal einer gesagt zu mir? Ja, du guckst dir immer Fußball an, da laufen 22 Idioten hinterm Ball her, da habe ich gesagt, und du guckst dir Motorsport an, da fahren so und so viele Idioten im Kreis rum. Also ganz ehrlich, du kannst über jede Sache was finden. Also, ne, das ist ja, total affig. Also finde, jeder hat seine Berechtigung.
Genau, ne? Alles hat seine Berechtigung.
Und deswegen denke ich mir immer, lass die Leute leben, leben und leben lassen, wie man das.
Genau. Das stimmt. Das hat Paul McCartney schon gesungen.
Genau. Ja. Absolut.
Ja, cool.
Ah. Nee, genau. Ich habe es mit einer 9 geratet.
Stimmt, du hast meinen Rate übersprungen bei Andor. Ich wollte es nur sagen. Auch wenn es jetzt nicht so groß ist und toll.
Da war ich vielleicht etwas parteiisch. Verzeihung.
Ja, wollte ich sagen. Da bin ich schnell rausgekickt hier. Also ich würde dem eine 7, 5 bis 8 geben. So, Punkt.
Bei Andor.
Weil wir es halt einfach nur, weil wir das Franchise halt mögen. So,
ist sehr gut. Was würdest du denn bei Heat geben? Oder was hast du mir Heat gegeben?
Heat, ja. Als ich das erste Mal gespielt hatte, hätte ich wahrscheinlich eine 7 gegeben, weil ich es gar nicht so geil fand. Dann hatte ich das zweite Mal mit einer Gruppe gespielt, wo ich richtig Feuer und Flamme war, da wäre es wahrscheinlich eine 9 gewesen. Jetzt auf längere Sicht gespielt, würde ich mich auch bei der 8 einpendeln, ja. Muss ich sagen.
Da ging es ja aber, beim ersten Mal hatte ich gesagt, ja, stabile 7, gutes Spiel, okay. Aber mit ganzen Meisterschaften etc., also wir treffen uns regelmäßig mit Freunden, so, ne? dann wächst das einfach. Das ist dann einfach cool. Und ich sehe momentan nichts, was jetzt mal etwas die Neuen bei mir irgendwie verwässern könnte zu einer 8 oder sonst was.
Ja. Markus? Bin ich auch definitiv bei dir. Gerade mit den Erweiterungen wird es natürlich auch bei den Möglichkeiten, die du machen kannst, sehr, sehr groß. Wobei ich bin da eher auch bei dir, Phil, dass ich sage, was sie da mit den Erweiterungen gemacht haben, den Spieler da zu schröpfen, jedes Mal ein Auto dazu zu packen. Also ich weiß nicht, das hätten sie, glaube ich, einen Tick eleganter für den Kunden machen können. Also ich hätte es total cool gefunden, wenn alle 8 Autos in der Grundpackung dabei gewesen wären. Und sie dann zum Beispiel einfach ein Strecken Pack rausgebracht haben, dass du entscheiden kannst, okay, ich hätte gern neue Strecken, ich kaufe mir neue Strecken. Oder einfach ein Set mit Zusatzmodulen rausgebracht haben. Weil mein Gefühl war, ich hätte auch in der Grundbox schon gerne die 8 Rennautos drin gehabt mit den Basiskarten dazu. Und das fand ich so nicht so ganz fein.
Ja, aber also ich sehe es genauso, also gerade das mit den Spielerfarben. Also ich mache das tatsächlich von, es sind ja nur Spielerfarben, die du da, das ist quasi so ein Bonbon on top, weil du hast ja natürlich die Strecken, du hast aber auch da neue Karten, die man grundsätzlich reinbekommen hat. Dementsprechend, ja, also ja, ich bin, man hätte wahrscheinlich einfach nur Packs machen können. Die hätte man dann auch genauso gut verkaufen können. Jetzt haben sie halt jetzt eine größere Box gemacht mit Inlay, mit Insert, Verzeihung. Genau. Ja.
Grüße an Olli.
Da ist er wieder. Kann man alles machen. Aber jetzt mal trotzdem, ne, Fanboy, so oder so hätte ich mir das Ding gekauft.
Ja, das ist ja, wenn wir irgendein Spiel mögen und in unser Herz geschlossen haben, dann gibt es ja gar keine Diskussion, dass wir fast alles davon haben wollen. Ne?
Ja.
FOMO.
So, das ist keine FOMO, das ist die Kunst des Komplettieren.
Okay. Einfach nur netter ausgedrückt und länger ausgedrückt vor allem. Apropos, noch eine schnelle Info, die ich noch reinbekommen habe hier gerade per E-Mail, lustigerweise. Weil ich hatte ja vorhin Cut It vorgestellt und Cut It wurde von der österreichischen Spieleakademie mit dem Spielehit Freunde ausgezeichnet.
Oh.
Nur so nebenbei, ne?
Das ist cool.
Ja.
Ja. Vielleicht solltest du dann auch mal für Cut It auf BGG raten, weil bis jetzt gibt es nur 3 Ratings und Cut It hat noch gar kein Rating.
Ich weiß.
Ja.
Das ist auch, das lief auch ein bisschen unterm Radar, glaube ich. Das ist auch wieder so ein Spiel, was nicht so oft dann aufgetaucht ist. Aber Andor, die neuen Andor-Legenden haben auch noch kein Rating. Also klar haben einige geratet, aber es ist noch nicht raus. Aber obwohl überwiegend sind es 8er-Ratings bei Andor.
Okay.
Das ist ja auch alles, ne? Also, wobei das sind jetzt alles krachneue Spiele, ne? Die du jetzt
deswegen muss man gucken.
Da muss man noch ein bisschen warten, glaube ich.
Bin gespannt, was kommt, aber ich weiß ja, was ne, wie ich es rate. Also passt schon.
Sehr gut.
Mega, dann sind wir durch.
Ja, fast.
Fast, was fehlt noch?
Ein kurzes Spiel muss ich noch anbringen.
Oh, er schmuggelt noch ein drittes rein.
Ja, ich schmuggel noch ein drittes rein. Ich hatte nur so kleine, deswegen muss jetzt hier noch in eins rein. Aber das ist auch nur ein Teaser, weil ich es noch nicht komplett gespielt habe. Das liegt daran, weil es einen Solo-Modus gibt und dieses Spiel halt hauptsächlich Solo ist und Phil weiß schon, worüber ich rede.
Ja! Ist das erlaubt? Ist das erlaubt? Darf der das?
Das ist mein Podcast mit als genau. So gleich war hier voll die Unterdrückungsschiene fahren. Nein, Quatsch.
Wobei, fairerweise bei der letzten gespielt hatte ich ja auch, hat man auch gesagt, 2-2 und ich hatte quasi einen kompletten Kickstarter-Paket mit 3 Spielen
gerated. So gesehen
ist das jetzt nur die Rache.
Ja. Aber es geht eh nur um eine Erweiterung, das ist ganz schnell gesagt. Mischwald-Entdeckung.
Ja.
Das ist ja jetzt auch rausgekommen. Ganz kleine Version. Ich liebe ja Mischwald. Phil auch. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Markus.
Ich finde es auch gut.
Ja. Und da sind jetzt ja 15 seltene Karten drin. Das sind halt einfach diese ganzen Promokarten, die du überall bekommen konntest. Die sind halt jetzt mit da drin. Sind ein bisschen unausgeglichen bei manchen Sachen. Genau. Manchmal bringen sie dir auch gar nichts, sehen halt nur anders aus. Es kommt halt einfach noch ein weiterer Baum mit rein, was auch immer. Oder du ziehst sogar 10 weitere Karten wieder auf den Stapel, ne, solche Sachen. Und es kommen 5 Höhlenkarten rein, wo jede Höhle halt was anderes kann. Und das ist, glaube ich, so das, aber der hauptsächliche Punkt ist halt einfach der Solo-Modus. Mhm. Würde ich behaupten, hier bei diesem Spiel. Den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, werde ich deswegen nur ein Teaser. Ich werde es halt noch ausprobieren. Hast du es ausprobiert?
Ja, ich habe
das. Du hast einen Solo-Modus gespielt?
Ich habe einen Solo-Modus gespielt. Jetzt bin ich geschockt. Und er läuft doch, es ist sehr gut.
Läuft gut?
Ja, also kann man so machen. werde es jetzt noch mal ein paar Mal mehr ausprobieren. Das war jetzt quasi die Woche mal kurz, wirklich kurz angeteasert. Die anderen Elemente habe ich schon mal reingeworfen, habe gerade gestern Abend mit meiner Frau Mischwald gespielt.
Ja, ja, haben wir auch. Wir haben auch die anderen Sachen alle reingeballert, nur den Solo habe ich halt noch nicht gespielt, deswegen musste ich es nochmal.
Ich finde, die
Karten sind cool.
Das Unspektakulärste sind tatsächlich für mich die Promokarten.
Ja, weil die nicht viel anders machen. Was ich cool finde, sind die Höhlen. Die machen schon was. Genau. Also die bringen schon was mehr rein und du nutzt die Höhlen jetzt, weil die waren ja vorher, muss man ja mal sagen, außer mit den Bären oder so, relativ überflüssig. Und durch diese neuen Höhlenkarten, wenn ihr zum Beispiel Bonus auslöst, dann kannst du da von dem Bezahlten was da reintut, was natürlich auch wieder einen strategischen Vorteil hat. Weil wenn du dann zum Beispiel einen Wolf zum Bezahlen nimmst und du willst ihn nicht in die Mitte legen, dass ihn jemand wegnimmt, kannst du ihn einfach unter die Höhle packen. Und das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Deswegen. Und solche Sachen, also die Höhlen sind gut gelungen, deswegen alleine dafür hat es sich schon gelohnt. Die Promos, ja, das ist einfach nur komplettieren, ne? Also muss man sagen.
Es gibt eine Karte, die auf jeden Fall, ich glaube, das war die Tannenbaumkarte, die ich auf jeden Fall empfehle reinzumachen, weil die erlaubt es dir, wenn es jemand ausgelegt hat, sollte die dritte Karte, Winterkarte rauskommen, dann mischst du sie wieder rein.
Ja, ich weiß, das fand ich auch cool.
Da hatte ich gleich, wisst ihr, an welches Spiel ich dann denken musste? Exploding Kitten. So, oh, entschärfen. Ja, ich finde, für Mischwald-Enthusiasten ist das durchaus etwas, was man sich anschauen kann.
Ja, für Fans auf jeden Fall angucken.
Also, ja, aber definitiv. Sagen wir mal, so große, es ist nicht diese große Erweiterung, wie sie jetzt zum Beispiel Alpin war oder wie es jetzt am Beitrag war. Also da kamen ja komplett neue Mechaniken rein, beziehungsweise
außer die Wertung. Freunde im Freundeskreis können es nicht mehr sehen und ihr wollt es aber immer noch spielen, dann holt es euch, weil dann könnt ihr Solo spielen. Das ist natürlich das Gute dabei, muss man sagen. Ja, aber wie gesagt, muss ich noch testen, deswegen nur ein kurzer Teaser.
Wir sind gespannt. Das muss ich
noch reinschmuggeln.
Sehr schön. Dann waren wir dann doch relativ lang unterwegs heute. Auch schön.
Ja, das stimmt.
Ich hing ja an deinen Lippen, Markus.
Freut mich sehr. Danke.
Und ich an deinem Comic.
Der Laptop wird heute noch nicht zugeklappt bei Basti.
Sehr schön. Nicht durch.
Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Markus, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir freuen uns, dass das möglichst bald wiederholt wird. Wir haben ja schon angeteasert, dass wir demnächst eine gemeinsame Folge machen, dann auch mit Christian. Aber du hast ja dich ja auch gleich, hast ja gleich neues Thema aufgemacht, was wir hier mit aufnehmen. Also wir werden voneinander hören. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ja, und wünsche euch einen ganz tollen Tag. Morgen Abend, Wochenende, Start in die Woche, wann auch immer ihr uns hört. Und ja, sagt bis bald. Servus.
Ja, dann bedanke ich mich auch bei dir, Markus, auf jeden Fall, dass du hier warst und so coole Spiele mitgebracht hast und dann das wahrscheinlich auch mit zu mir bringst. Voll uneigennützig. Ja. Und ja, auch bei den Zuhörern. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr habt wieder neue Anregungen gefunden. Dann hätte ich aber noch eine Frage an Markus, da ja bald Spiel des Jahres ist. Ich weiß nicht, ob du mit den Spielen was anfangen kannst, die auf der Liste steht. Was wäre für dich das Spiel des Jahres, so Favorit?
Ja, also ich denke tatsächlich, dass Bombbuster Spiel des Jahres werden muss, weil ich tatsächlich auch glaube, dass das ein ganz cooles Spiel ist für Familien, Spiel des Jahres Kriterien trifft, außer die Tatsache, dass man es halt so erstmal lernen muss, ne? Also das ist so ein bisschen kritisch, aber im Vergleich zu den anderen Spielen ist Bombbuster schon für mich der klare Spiel des Jahres Favorit.
Okay. Ja. So ein Kennerspiel?
Ja, du hast es hinten in deiner Ecke stehen.
Immer schön über der Schulter. Ja,
glaube ich auch, kommt kein Weg an Endeavor vorbei. Ich finde es gut. Ich fand auch das alte Endeavor schon gut.
Ich auch. Das steht auch da.
Ja, Ich fand jetzt nicht, dass Endeavour die Tiefsee das Rad so viel neu erfunden hat.
Nein,
sie haben es ziemlich clever gemacht, die Endeavour-Mechaniken ein bisschen schöner gemacht, noch ein bisschen Ebene reingebracht. Das war schon ein ganz cleverer Move. Ja, der
modulare Aufbau.
Das ja, halt das genau. Und es ist ein schönes Spiel, es spielt sich cool und ja, daher sind das meine zwei Dinger.
Sehe ich eh nicht. Ja, ja, dann, ja, bei Kinderspiel frage ich dich jetzt nicht.
Oder? Da bin ich tatsächlich raus. Ne?
Ja, ich auch. Deswegen,
das ist bei mir. Geht immer mir so ein bisschen ab. Also ich habe auch immer viele Kollegen, die mich fragen, was kann ich denn für meine Kinder? Dann muss ich leider immer sagen, sorry, not my business. Ne? Und das verstehen die meisten Leute da nicht, aber du spielst doch Spiele.
Genau. Ja, das sind die nicht alle für Kinder?
Ja, genau. Nein. Sind sie nicht. Ja, aber.
Wenn sie dann immer irgendwas um die Ohren laufen und sagen, ja, aber der hat auch das und das gespielt. Ja. Was könntest du denn? Ja, also ich bin ja jetzt auch nicht die wandelnde Datenbank, also so
gesehen. Genau.
Also ja. Versucht dann, aber ja.
Ja, vielen Dank von meiner Seite, dass ich bei euch sein darf. Es gefällt mir immer sehr, sehr gut. Sowohl vor dem Podcast als auch die Aufnahme selber. Ist immer sehr charmant, sympathisch und auch echt witzig. Ne? Danke.
Ja, danke auch.
Danke dir.
Dann bis denn. Tschüss.
Servus.